Ich würde schon sagen, dass wir mit den Naturschutzprojekten Pandemien wirklich verhindern, weil wir verhindern die Pandemie, bevor sie überhaupt entsteht.
Es gibt eine untrennbare Verbindung von Mensch, Umwelt und Gesundheit. Es ist eine Balance und gleichzeitig stehen diese Dinge in Abhängigkeit voneinander. Denn wie wir mit der Umwelt umgehen, das beeinflusst direkt unsere Gesundheit. Wir sind eben nicht getrennt von der Umwelt, wir sind Teil von ihr. Und darüber sprechen wir heute. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF. Und heute mein Thema One Health. Zu Gast ist meine Kollegin und One Health-Expertin Dr. May Hokan. Hallo May.
Hallo.
In deinen Worten, kurz und knapp, was bedeutet One Health?
Oh, One Health, ja. Wörtlich übersetzt ja eine Gesundheit. Das ist ein Ansatz. Und der besagt einfach, dass die Gesundheit von Mensch, die Gesundheit von Tier und die der Umwelt zusammenhängen. Und wenn wir sagen Tier, dann sind es natürlich unsere Haustiere, Nutztiere, aber auch Wildtiere.
Auch Wildtiere. Du arbeitest schon seit sehr, sehr lang auf diesem Thema. Kannst du dich daran erinnern, so einen ersten Moment, wo du gedacht hast, boah krass, das ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass alles miteinander zusammenhängt.
Boah, das war wahrscheinlich erst, nachdem ich zum WWF gekommen bin, als es mir so richtig bewusst wurde. Aber One Health, den Begriff, habe ich zum ersten Mal gehört im Studium. Ich habe Tiermedizin studiert und One Health ist da sozusagen ein Ding, vor allem im Thema Zoonosen, also Krankheiten, die von Tieren auf Menschen oder von Menschen auf Tieren übertragen werden. Und klar, in der Tiermedizin lernen wir halt sehr früh, klassisches Beispiel Tollwut, wir impfen die Hunde, weil sonst können sie Menschen anstecken. Und letztendlich kann man Tollwut nicht behandeln beim Menschen. Das Einzige, was wir tun können, ist halt eben Tiere zu impfen, um das zu verhindern. Und das war halt so ein oder mein erstes One Health-Thema. Aber dass alles mit allem zusammenhing, das habe ich erst viel, viel später festgestellt, als ich mich wirklich mehr mit Umwelt beschäftigt habe und mit Wildtierkrankheiten und mit dem Wald und so weiter.
Ohne jetzt zu genau drauf einzugehen, weil das machen wir später, aber beschreib doch mal so ein bisschen deine Arbeit beim WWF, weil ich finde, das ist so One Health, der Begriff kam bei mir auch erst richtig auf, als ich beim WWF angefangen habe, obwohl es ja, du hast ja gerade schon ein paar Krankheiten genannt, irgendwie Sachen sind, die einem trotzdem immer wieder begegnen.
Ja, also beim WWF, klar, Naturschutzprojekte, das mache ich, dafür bin ich zuständig, vor allem im Kongo-Becken. Und wie One Health jetzt reinkommt, das ist ganz spannend. Also ich habe schon relativ früh damit angefangen zu versuchen, dass wir Projekte mit dem Thema machen, dass wir das Thema bearbeiten. Zum Beispiel hatten wir was mit nachhaltiger Landwirtschaft im südlichen Afrika und dann habe ich gesagt, ja, lass doch auch mal die Rinder dazu nehmen, weil klar denkt man jetzt bei WWF nicht an Rindern, sondern eher vielleicht an Gnus oder Elefanten, aber die leben halt wirklich Grenze an Grenze nebeneinander und grasen halt auf denselben Flächen und da ist es wichtig, dass man die mitdenkt und das war so das erste Beispiel und dann ging es immer weiter und ich glaube, richtig klar geworden oder ein Begriff war es tatsächlich dann mit der Covid-19-Pandemie. Dann wurde es ein Begriff nicht nur bei uns, sondern halt auch in der Politik und viel, viel weiter. Da wurde es ein viel, viel größeres Thema und da war es nicht nur Rinder, Nutztiere, Haustiere, sondern die Umwelt wurde immer mehr mit einbezogen.
Da du das jetzt schon ansprichst, Covid, es war ein riesengroßer Wendepunkt in vielen, vielen Sachen. Plötzlich konnten alle Epidemie von Pandemie unterscheiden, alle kannten plötzlich den Begriff R-Wert und also das war ja ganz, ganz viel. Du hast damals schon beim WWF gearbeitet und irgendwann wurde ja immer mehr klar, das ist eine Zoonose und alle haben darüber gesprochen. Wie hast du das aus deiner Perspektive eben mitbekommen und wahrgenommen, damals als es eben so groß kam und größer wurde und du ja auf dem Gebiet gearbeitet hast und eine Expertin warst?
Also das war eine sehr spannende Zeit. Covid-19 ist ja eine Zoonose, also wurde von Tieren, wahrscheinlich Fledermäusen, auf einen Menschen übertragen. Und da war es natürlich super spannend, die Zeit, wo man nicht genau wusste, wie und wo. Und dann kam vor allem die Frage auf, warum und wie kann das passieren? Und allein durch meinen Hintergrund von der Tiermedizin konnte ich dann versuchen, auch diverse Paper zu lesen und das sozusagen erklären. Also Dinge, die für einen Tierarzt ganz selbstverständlich sind, waren auf einmal, wurde mir klar, dass es für viele Menschen eben nicht so ist.
Und hast du da noch Beispiele?
Ja, zum Beispiel Thema Vogelgrippe. Warum ist es für die Vögel gefährlich? Warum sind auf einmal andere Tierarten, vor allem Säugetiere, betroffen? Wie kann das sein? Was passiert da im Virus? Warum ist es für Menschen gefährlich oder eben nicht so? Das war dann noch ein anderes Beispiel. Und durch Covid-19 sind wir halt viel mehr sensibilisiert oder merken, das ist eine Zoonose, die betrifft dann nicht nur Menschen, die sehr eng mit Tieren zusammenarbeiten, Landwirte, Landwirtinnen oder Tierärztinnen, sondern es kann halt alle betreffen und es kann nicht nur in einem Land weit weg irgendwo in Afrika passieren, sondern das kann halt wirklich die ganze Welt betreffen.
Hast du einen Unterschied gemerkt, dass der Blick sich auf deine Arbeit eventuell geändert hat, weil eben so viele jetzt gerade vor 6 Jahren über Zoonosen gesprochen haben, dass du anders wahrgenommen wurdest oder deine Arbeit anders wahrgenommen wurde?
Auf jeden Fall die Arbeit. Also ich finde es erstmal, um mal auch was Positives von dieser ganzen Pandemie rauszunehmen, dass der One Health-Begriff oder der Ansatz jetzt vielmehr nicht nur bekannt ist, sondern halt auch anerkannt wird und dass die Rolle der Umwelt auch so langsam, immer noch nicht ausreichend, aber so langsam auch wirklich verstanden und begriffen wird. Also welche Rolle die Umwelt bei unserer Gesundheit spielt, nicht nur bei One Health. Gleichzeitig gibt es, ich sag mal, positive Entwicklungen, dass es auch Funding-Möglichkeiten, also einfach auch Gelder dafür gibt für die Forschung, aber auch für One Health-Projekte. Lange nicht ausreichend, aber immerhin. Und überhaupt das öffentliche Interesse auch da ist und da halt auch Gehör verschaffen wird. Es ist schade, dass erstmal so was ganz Schlimmes passieren muss.
Ja.
Aber so ist es oft, dass die Menschen erstmal wachgerüttelt werden müssen.
Hat sich jetzt deine Arbeit dadurch geändert?
Wahrscheinlich schon. Also kommunikativ hat sich bestimmt viel verändert. Interesse ist da, es wird anders wahrgenommen. Ich muss tatsächlich oft aufpassen, dass nicht immer alles, was mit One Health zu tun hat, gleichzeitig auch ein Pandemie-Thema ist, weil One Health ist viel mehr als das.
Ja.
Es ist viel mehr als Infektionskrankheiten. Nicht jede Krankheit wird gleich zur Pandemie. Aber insgesamt glaube ich schon. Und man muss dazu sagen, also ein aktuelles Projekt, ein ganz großes, was ich gerade leite, ist auch ein One Health Projekt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es so die Ausschreibung vor Covid nicht gegeben hätte.
Okay. Gut, dann lassen wir jetzt das Covid-Thema so ein bisschen zur Seite, weil du sagtest ja gerade, ich wollte es nur gerne mit reinnehmen, weil es eben sehr, sehr präsent ist. Es gibt noch mehr Zoonosen, es gibt noch mehr Krankheiten. Was sind denn so typische Paradebeispiele, in Anführungszeichen, eben genau für Zoonosen und Krankheiten aus dem One-Health-Bereich?
Ein ganz bekanntes Beispiel ist Ebola. Ebola wird ursprünglich von Fledermäusen übertragen auf Menschen, ist tödlich, wie man weiß. Es gibt aber auch Krankheiten, die von Menschen auf Tieren übertragen werden können und da halt wiederum problematisch sind. Also bei jetzt leider wieder Covid-19 gibt es ja auch den Spillover sozusagen, also von Tier auf Mensch, aber es gibt auch einen sogenannten Spillback, wo Menschen auf einmal Tiere anstecken können. Und es gibt zum Beispiel bei Menschen Affen, also Gorillas, Schimpansen, wissen wir, dass es Infektionskrankheiten gibt, also ich sage Erkältungsviren, die für uns sehr ziemlich harmlos sind oder einen Schnupfen machen, aber bei den Menschenaffen tödlich sein können.
Deswegen auch immer bitte nicht Wildtiere anfassen. Es geht in beide Richtungen, dieser Appell. Dann lass uns doch mal so ein bisschen mehr darauf eingehen. Wir haben jetzt gerade die Menschen, wir haben die Tiere, aber es gibt ja eben den anderen Aspekt noch, die Natur und die Naturzerstörung. Wie spielt das damit rein?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich beschreibe es oft so, wir wissen ja, dass das Ökosystem alles im Gleichgewicht ist und wenn man bestimmte Tierarten rausnimmt, kann das Ökosystem halt ins Ungleichgewicht bekommen. Also wenn bestimmte Arten aussterben, nehmen wir jetzt mal Viren, Bakterien oder Parasiten, die sind auch Teil dieses Ökosystems. Das heißt, wenn ich den Wirt eines bestimmten Erregers rausnehme aus dem System, wird dieser Erreger sich wahrscheinlich einen anderen Wirt suchen. Und das könnte der Mensch sein. Die könnten aber auch auf sogenannte Reservoirarten überspringen. Also oft ist es so, dass Nagetiere wie Ratten, Mäuse, die überleben fast überall. Die findet man auch überall. Wenn man jetzt, sage ich mal, einen Fleck Erde zerstört, da was hinbaut, alle Tiere sind weg, alle Wildtiere, aber Rattenmäuse findet man wahrscheinlich schon. Fledermäuse auch oft und die tragen oft sehr viele Viren, Bakterien in sich und die sind auch an den Menschen gewohnt und kommen sehr nah an uns ran und sind dann oft die Überträger. Ja, und dementsprechend ist es so, dass sich oft gerade bei diesen Arten die Erreger sammeln oder sie sehr, sehr viele haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erreger dann auf den Menschen überspringen, ist dann dementsprechend höher.
Okay, das bedeutet also, kommen wir aus dem Gleichgewicht raus, haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit für Krankheiten? Fragezeichen, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, da Erreger auch Teil des Ökosystems sind und das aus dem Gleichgewicht kommt, können dann dementsprechend die Erreger auch mit höherer Wahrscheinlichkeit auf Menschen übertragen werden.
Okay, aber wir haben ja nun mal, also wir können ja gerne über utopische Sachen sprechen, aber das ist ja de facto gerade, dass sich die Welt viel wandelt. Es ist gerade viel los, Klimakrise, wir haben Abholzung etc. Das heißt, wir schaffen gerade ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht in der Natur. Provokative Frage, kommt dann jetzt die nächste Pandemie um die Ecke?
Ja, die Frage ist nicht, ob sie kommen wird, sondern wann.
Oh, schön. Ja, gut.
Ja, leider. Ich meine, es ist natürlich auch so in der Vergangenheit gewesen, Pandemien passieren alle Jubeljahre. Mhm. Was wir jetzt aber sehen und befürchten, ist, dass es immer häufiger passiert, immer öfter. Nicht mehr alle 20 Jahre, sondern alle 10 Jahre beispielsweise.
Weil wir mehr eingreifen oder was sind genau die Gründe?
Genau, weil wir mehr eingreifen, weil wir das Ökosystem mehr verändern. Mensch und Tier kommen sich immer näher und die Rückzugsorte von Wildtieren, die werden immer weniger. Dann spielt noch der Klimawandel eine große Rolle, weil Erreger sich dementsprechend anders verhalten. Man spricht von Erregerdynamiken, dadurch, dass auch ihre Wirte sich anders verhalten. Also Wanderrouten von Tieren verändert sind, auch die Temperaturen erhöht sind, Wassermangel. Man weiß zum Beispiel, bei Milzbrand ist es so, dass wir in der Dürre mehr Milzbrand haben bei Wildtieren. Das liegt ganz einfach daran, dass das sind Bakterien, die haben Sporen und diese Sporen können Jahrzehnte im Boden überleben. Wenn es trocken ist, fangen Tiere an, mit ihren Hufen weiter zu scharren, um noch den letzten Grashalm zu finden. Und dabei können sie diese Sporen aufwirbeln oder hochbringen. Mhm. Und die Sporen bleiben noch aktiv und dann können sie sich an Milzbrand anstecken. Und Milzbrand ist auch eine Zoonose. Kennt man vielleicht, wurde früher als Biowaffe oft benutzt in Briefen, mhm. Milzbrandsporen. Jedenfalls auf jeden Fall auch eine gefährliche Krankheit.
Okay, du sagst gerade, es wird immer häufiger. Meine Frage dazu, wird es immer häufiger, weil wir so viel verändert haben oder weil einfach unser Monitoring auch besser geworden ist? Also kann es nicht vielleicht sein, dass es früher das auch schon gab, aber durch weniger Mobilität in der Menschheit und durch weniger Monitoring, dass es vielleicht einfach nicht so bekannt war?
Mobilität in der Menschheit ist auf jeden Fall, spielt eine große Rolle. Also klar, heutzutage ist eine Person, die SARS in China hat, dann dauert es nicht lange, bis sie im Flieger sitzt und dann in Kanada landet. Spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber das ist die Welt, in der wir leben. Mit dem Monitoring würde ich schon sagen, es geht ja nicht darum, dass wir die Erreger so beobachten, sondern auch wirklich die Krankheitsfälle. Was häufiger wird, unabhängig vom Monitoring, was wir beobachten, ist, dass die großen Ausbrüche, die wichtigen Ausbrüche immer häufiger sind.
Okay.
Dazu gibt es auch eine sehr schöne Grafik. Ich weiß nicht, ob man die.
Ich kann die gerne verlinken.
Kann, ja, bitte. Wo man halt überhaupt die Erreger, die Menschen betreffen, sieht und wie die in den letzten Jahrzehnten hochgehen. Und dann sind halt auch wirklich markiert, welche davon halt die großen Ausbrüche waren, wie SARS, Ebola etc.
Dann lass uns doch mal über dein Projekt sprechen oder deine Projekte sprechen. Wie kann ich mir genau vorstellen, was der WWF in einem Projekt macht, wo es auch um menschliche Gesundheit geht?
Gut, dann nehme ich dich mal mit ins Kongo-Becken.
Ja.
Kongo-Becken ist super interessant aus einer One-Health-Perspektive, weil du hast da eine sehr, sehr hohe Biodiversität, also viele Tierarten, dementsprechend vielleicht auch viele Erreger. Mhm. Und gleichzeitig eine sehr hohe Entwaldungsrate oder ein Problem des Landnutzungswandels, also dass halt bestimmte Flächen auf einmal für was anderes genutzt werden, sei es jetzt Landwirtschaft oder für Mining, Bergbau etc. Und diese zwei Faktoren auch noch zusammen potenzieren sich gegenseitig und machen, dass die Gegend einfach ein sehr hohes Risikogebiet ist für sogenannte Spillover-Events. Also Spillover ist, wenn ein Erreger von einer Art auf eine andere überspringt. Mhm. Also sehr spannend, sollte man auch sehr gut im Auge behalten und das machen wir auch. Ich habe zwei ganz tolle Kollegen, einen in Kamerun, das ist der Michael, und einen in der Zentralafrikanischen Republik, das ist der Frederik, beides Tierärzte. Und vor Ort haben wir kleine, ja, nicht mehr ganz so kleine, eins ist inzwischen sehr groß, Feldlabore, mhm. wo sie auch direkt Proben untersuchen können. Und das sind Proben von Wildtieren. Wir arbeiten da eng mit den Nationalparkbehörden zusammen und wenn die Ranger ein Tierkadaver finden, dann rufen sie ganz schnell den Tierarzt, der dann entweder eine Sektion machen kann und eine Autopsie und schauen kann, woran ist das Tier gestorben oder zumindest Proben nehmen kann. Natürlich sehr, sehr sicher, so dass er sich selber nicht ansteckt und keinen anderen. Also man muss sich das vorstellen, da kommt er an, zieht dann erstmal so ein Ganzkörperkondom über, ganz, ganz sicher und nimmt dann diese Proben, nimmt sie mit ins Labor und kann dann vor Ort direkt eine PCR durchführen. PCR kennt man jetzt inzwischen auch.
Ja.
Polymerase-Kettenreaktion. Damit kann er auch bestimmte Erreger untersuchen. Milzbrand ist dabei, Ebola ist dabei, bestimmte respiratorische Krankheiten, inzwischen auch Covid-19. Das wird dann alles standardmäßig getestet.
Wonach wird denn entschieden? Also ich kann mir jetzt vorstellen, ihr habt ja jetzt dieses Gebiet und man findet tagtäglich tote Tiere. Wonach wird dann entschieden, wann jemand gerufen wird und wann nicht? Oder wird für jedes einzelne tote Tier jemand gerufen?
Tatsächlich nicht, werden nicht täglich tote Tiere gefunden. Also es ist ein Riesengebiet oder okay. Die Gebiete sind ziemlich groß. Das heißt, die Ranger sind da oft tagelang auf Patrouille, 10 Tage. Und es ist ein sehr, sehr dichter Wald. Das heißt, wenn man da rumläuft, sieht man nicht unbedingt. Also man muss dann schon Glück haben. Aktuell haben wir so mit den Patrouillen, sage ich mal, so 5 tote Tiere im Monat, die man findet.
Ah, okay, das habe ich jetzt völlig unterschätzt. Ja, okay.
Die dann hoffentlich eines, in Anführungsstrichen, natürlichen Todes gestorben sind. Sollte das Tier gewildert worden sein, wird natürlich trotzdem geschaut und eine Autopsie durchgeführt. Mhm. Und wenn die Proben positiv sind und wir einen Hinweis haben auf eine Krankheit haben, wird es dann an ein Labor in Deutschland geschickt, ans Helmholtz-Institut for One Health. Das sind Partner von uns im Projekt, die dann da nochmal drauf schauen, sozusagen als Referenzlabor. Und dass die positiven Proben dann auch bestätigen.
Okay.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Gehen wir jetzt nochmal von aus, es wurde jetzt 2-mal positiv getestet. Was dann? Also was wird gesagt, ja schön, das Tier hatte jetzt XY und der Nächste sagt, jo, hast recht.
Ist schlecht.
Ja, ist doof, tut mir leid, dir tot, weiter geht's. Oder?
Ja, also wenn es eine zoonotische Krankheit ist oder potenziell zoonotisch, geht es natürlich auch darum, dass man die Leute vor Ort warnt. Vor allem, wenn das Tier jetzt nicht mitten im Nationalpark, sondern irgendwo am Rande gefunden wurde. Man kann oft, also eine Krankheit bei Wildtieren ist für uns oft ein Indikator, der Erreger ist da, es dauert nicht lange, bis es bei Menschen landet. Auch weil Menschen natürlich sich von Buschfleisch, also von Jagd ernähren unter anderem. Darum kann man davon ausgehen, wenn die Fledermäuse Ebola haben, dauert es nicht lange, bis die Menschen das auch haben. Sprich, wir arbeiten, und das sind wir gerade dabei aufzubauen, auch mit den lokalen Gesundheitsbehörden zusammen, dass wir sagen, wir können das denen weitergeben, die Informationen, möglichst schnell natürlich als Vorwarnung, dass sie vorbereitet sind. Was man letztendlich macht, auch wenn jetzt zum Beispiel Marburg-Virus irgendwo ausbricht, ist, dass die Behörden natürlich so möglichst schnell dann auch Menschen hinschicken, die helfen können. Gleichzeitig, was wir auch jetzt schon machen, ist, dass wir die lokale Bevölkerung immer warnen und überhaupt auch Aufklärungskampagnen machen. Wie gehe ich damit um, wenn ich ein totes Tier im Wald finde? Viele Menschen haben das einfach gesehen als ein Geschenk Gottes oder Sonstiges und haben dieses Tier dann natürlich auch freudig mit nach Hause genommen und mit der Familie geteilt und verzehrt. Und da machen wir halt natürlich, oder machen unsere Kollegen vor Ort Kampagnen und erklären, warum man das eben nicht machen sollte. Ein totes Tier am besten gar nicht anfassen, der Behörde Bescheid sagen.
Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und tatsächlich führt das auch zu einer Frage, die ich habe. Weil wir haben ja vorhin gesagt, je mehr wir eingreifen, desto außer Balance kommt dieses ganze Ökosystem. Gleichzeitig müssen wir irgendwie dieses Monitoring machen oder es ist im guten Fall, damit wir eben Bevölkerung warnen können. Wie hält man denn da die Balance oder wo ist irgendwie so ein gesundes Maß an? Wir gehen in die Natur rein, aber gleichzeitig halten wir uns auch irgendwie wieder zurück.
Wir versuchen das im Zuge der Tätigkeiten zu machen, die eh schon stattfinden. Sprich, das sind Ranger, die eh auf Patrouille sind, die jetzt nicht extra reingehen, um Tierkadaver zu suchen, sondern das ist Teil dann ihrer täglichen Arbeit. Genauso ist es mit Forschenden. Tatsächlich muss man hier auch abwägen. Forschende in diversen Nationalparks haben auch oft einen sehr, sehr positiven Effekt, weil sie eben, je nachdem wo, auch Wilderer fernhalten, weil die Präsenz von Menschen ist natürlich dann vorteilhaft. Es wird auch wenn Forschende da sind, das sind ja dann nicht nur ein, zwei Menschen, sondern du brauchst oft ein Team vor Ort. Du brauchst Menschen, oft Locals, die einem dann helfen, sogenannte Tracker, die mitkommen, das Equipment tragen, sich im Wald auskennen. Also ich würde mich sonst immer verlaufen. Das sind halt auch Einkommensmöglichkeiten für die Menschen. Also hier muss man auch abwägen, der Vor- und Nachteil. Und man muss auch verstehen, wenn wir von Störung des Ökosystems sprechen, meinen wir nicht die einzelnen Menschen, die reingehen, sondern wirklich im größeren Maße, wenn zum Beispiel Entwaldung geschieht wegen Holzwirtschaft oder wegen Bergbau oder wegen größerer Landwirtschaft. Das sind die wirklich großen Störungen, wo dann Straßen gebaut werden, um ganze Baumstämme rauszuholen. Also wenn man da am Kongobecken unterwegs ist, sieht man das oft, die Straßen. Wir finden sie praktisch natürlich. Wir nutzen sie dann auch mit unseren Four-Wheels, um da von A nach B zu kommen. Aber wir sind nicht die Einzigen. Viele Menschen fangen an, diese Straßen zu nutzen und kommen dementsprechend auch viel tiefer in den Wald rein als vorher. Das sind die Störungen, die wirklich problematisch sind.
Okay, also ihr arbeitet ganz, ganz viel mit den Locals da zusammen. Ihr macht ganz viel Aufklärungsarbeit. Wie nehmen Sie eure Aufklärungsarbeit an? Also ist das sehr viel mit Widerspruch oder wird das so relativ offen aufgenommen? Wie ist die Zusammenarbeit vor Ort?
Also von dem, was mein Kollege Frederik mir berichtet, ist es oft sehr positiv aufgenommen. Das merkt man daran, dass sehr viel Rückfragen kommen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben vor Ort einen Radiosender, den der WWF mit unterstützt, wo alles Mögliche kommt, auch zur Aufklärung. Und um die Leute dort zu erreichen, ist Radio oft das Mittel der Wahl. Also sehr schlechte Internetverbindung, wenn überhaupt Internet. Auch Telefon ist problematisch, Fernseher kann man vergessen. Aber Radio hören die Leute. Und darüber gibt es dann oft Kampagnen. Oder auch Treffen vor Ort, Poster. Und zwar, Poster werden gern genutzt, bildlich, weil es sehr viele verschiedene Sprachen vor Ort gesprochen werden und viele Menschen auch nicht lesen und schreiben können. Mhm. Mit Postern kann man das immer ganz gut erklären. Und Frederik ist in dem Dorf auch bekannt. Und wenn er was erklärt, kommen wirklich viele Menschen danach auch zu ihm mit Fragen zu konkreten entweder Symptomen oder was sie tun sollen, wenn dies und das passiert. Und für uns ist es zum Beispiel vielleicht ganz selbstverständlich, wenn ich dir sage, ja, pass auf, wenn Mäuse in deiner Wohnung sind oder in der Küche, sollten sie nicht über die Bratpfanne laufen. Du sagst, ja, das ist ja klar. Aber wenn man vor Ort ist, merkt man, das ist ganz schön schwierig einzuhalten. Also auch in der kleinen Hütte, wo ich dann mit Kollegen untergekommen bin, hatten wir hin und wieder ein paar ungebetene Gäste, nämlich Ratten, die sehr schwer fernzuhalten waren. Also da man denkt, das ist ja klar, dass man Ungeziefer fernhält, aber das dann wirklich umzusetzen, erfordert dann doch sehr viel Effort.
Jetzt lass uns doch mal das Beispiel von vorhin nehmen. Also man hat ein Tier doppelt positiv getestet und dann wird es übers Radio gesagt, erzählt, oder wie ist denn da die Informationskette dann in die Richtung?
Wir hatten mal einen Fall, wo tatsächlich ein toter Elefant gefunden wurde. Und bei dem Elefanten wurde leider Milzbrand gefunden. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Mhm. Und da hat man direkt, also wir wussten, dass viele Leute von dem Dorf sich auch, ich sag mal, ein Stück Steak abgeschnitten haben. Und da wurde ganz schnell in dem Dorf natürlich informiert, das Tier hatte eine ansteckende Krankheit, so schnell wie möglich. Man weiß dann auch, von wo die Menschen kamen. Über das Radio wäre dann wahrscheinlich nicht das Mittel der Wahl. Was wir jetzt in dem Projekt machen wollen, und das ist ein bisschen komplizierter, ist, dass man wirklich einen ganz offiziellen Weg hat, wie wir das an die lokale Gesundheitsbehörde geben können. Weil es auch letztendlich, also der WWF hat da natürlich eine große Aufgabe und Verantwortung mit dem Wissen, was wir haben über Infektionskrankheiten. Gleichzeitig müssen wir dann halt auch respektieren, welche Behörde da wie eingreifen kann und wessen Rolle das dann ist, da auch weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Wie häufig kommt das denn jetzt eigentlich vor, dass ein Tier positiv oder doppelt positiv getestet wird?
Zum Glück nicht so häufig. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir ja nur eine Handvoll Krankheiten abdecken können. Mhm. Man kann eine Probe nicht auf alles Mögliche testen, sondern wir nehmen die Krankheiten, die am häufigsten sind, von denen wir glauben, dass sie problematisch sind.
Hast du da eine Zahl ungefähr von diesen 5 gefundenen Tieren?
Ja, also meist negativ zum Glück.
Ja. Okay, das heißt, es kommt gar nicht dazu, dass es nach Deutschland geschickt wird, sondern es ist relativ schnell dann klar, wir können dann irgendwie weitermachen, wir sind safe.
Doch, also auch regelmäßig. Ja? Aber wir wollen, das Ziel ist, dass das meiste im Land selber untersucht wird. Entweder bei uns halt im sogenannten Feldlabor und in der Hauptstadt dann mit den entsprechenden Laboren.
Wie soll das denn dann in Zukunft denn weitergehen, wenn du sagst, ihr wollt das jetzt gerade irgendwie anders gestalten und mit den Behörden anders zusammenarbeiten?
Was wir bis jetzt hatten, ist eher so eine sporadische Untersuchung von Proben, da wo wir gerade Proben bekommen. Was wir aufbauen wollen, ist wirklich ein sogenanntes Surveillance-System, wo man regelmäßig Proben untersucht und zwar möglichst viele. Sprich, mehr Leute einbinden im Sammeln der Proben. Was auch neu dazukommt, ist das Beproben von lebenden Tieren. Und zwar hauptsächlich diese sogenannten Reservoirarten, also Nagetiere und Fledermäuse. Da waren Kollegen von mir letztens unterwegs in Sangasanga im November und haben Fallen aufgestellt, Lebendfallen für Nagetiere. Also da packt man halt was zu futtern rein, die Falle schnappt zu. Das Tier wird beprobt und danach wieder freigelassen. Fledermäuse fängt man in Netzen, dann muss man diese Netze aufspannen und möglichst schnell, damit die Fledermäuse sich nicht verletzen, das Tier rausholen, beproben und dann wieder freilassen. Die einen Arten sind tagaktiv, die anderen nachtaktiv, sprich, das waren sehr, sehr lange Tage und viele Arbeitsstunden. Aber es lohnt sich. Und das ist zum Beispiel auch neu dazugekommen, um jetzt wirklich eine sogenannte Surveillance aufzustellen und mehr Aussagekraft zu haben und Erreger möglichst früh zu erkennen. Das ist halt unser Ziel, weil je früher man Erreger erkennt, desto schneller kann man handeln. Und nur so kann man dann auch wirklich eine eventuell Epidemie und dann später eine Pandemie verhindern.
Jetzt seid ihr ja, ich sag's jetzt ein bisschen frech, doch auf sehr kleinem Gebiet unterwegs, wenn man sich jetzt mal die ganze Erde anschaut. Was könnte man aus diesem Beobachtung, aus der Surveillance dieser kleinen Gebiete denn für das große Ganze lernen? Oder kann man da schon irgendwelche Schlüsse rausziehen, dass man eventuell schaut, du sagtest ja, die Frage ist nicht, ob kommt die nächste Pandemie, sondern wann kommt sie, dass wir vielleicht beim nächsten Mal anders und besser agieren können?
Wir sind in drei Gebiete. Zwei in Kamerun und eine in der Zentralafrikanischen Republik, ist trotzdem ziemlich punktuell, das stimmt, vergleichsmäßig an der ganzen Fläche.
Genau, in Anführungszeichen, genau. Bitte verstehen.
Korrekt. Es bringt trotzdem extrem viel, weil Teile von diesen Flächen sind schon sehr, ich sag mal, stark frequentiert. Da sind viele Menschen, die vor Ort leben und arbeiten, Palmölplantagen in der Nähe der Nationalparks. Es zieht eben auch Menschen und Arbeitskräfte an. Sprich, die Fläche ist vielleicht klein, aber es wären sehr viele Menschen betroffen. Was es uns auch bringt, ist einfach ein Verständnis dafür, wie sich Erreger verändern oder Erregerdynamiken, was da passiert über die Jahre, welche Tierarten und vor allem der Bezug zur Entwaldung. Weil wir wissen zwar theoretisch, dass da, wo entwaldet wird, dass da mehr Erreger überspringen. Und wir sehen das bei bestimmten Krankheiten wie bei Ebola und Malaria. Aber wir wissen es nicht allgemein. Und die Idee ist, dass wir diese ganzen Daten sammeln und dann eventuell auch ein Muster erkennen. Ist es wirklich so, dass da, wo mehr entwaldet wird, bestimmte Erreger zum Beispiel in diesen Reservoirarten bei den Ratten, anderen Nagetieren und Fledermäusen zu sehen sind? Auch die nicht versterben. Reservoirarten haben dann auch oft den Vorteil, die überleben das die meisten Sachen auch.
Sehr resilient, ja.
Genau, zeigen keine Symptome, wir aber schon. Ja. Und das ist das Spannende. Und was wir halt machen, was der WWF oft nutzt, sind Satellitenbilder, um zu schauen, wo ist die Entwaldung hoch. Es geht auch fast in Echtzeit, dass man da schauen kann, wie, wo, welche Landnutzung sich verändert. Und das übereinander zu setzen, das wird mega spannend.
Okay, also dann genau zu schauen, wie der Entwaldung die Einfluss darauf hat, wie sich die Erreger verändern. Welche anderen Faktoren spielen denn damit rein, wie das sich jetzt vielleicht in Zukunft oder aktuell auch verändert?
Klimawandel spielt eine sehr große Rolle. Das wissen wir auch bei bestimmten Erregern, dass sie sich dann auf einmal anders verhalten. Es gab doch dieses Massensterben von Seiger-Antilopen und da wird sehr stark vermutet, dass eben die Hitze eine große Rolle gespielt hat, dass der Erreger, der normalerweise in den Tieren, ich glaube in den Tonsillen sitzt, dann auf einmal ins Blut übergegangen ist, sprich eine Blutvergiftung, eine Septikämie und die Tiere gestorben sind. Also da wird immer mehr geschaut, was der Klimawandel für eine Rolle spielt bei Infektionskrankheiten. Wir wissen, dass er natürlich noch eine viel größere Rolle spielt bei Herz-Kreislauf, was nicht mit Infektionskrankheiten zu tun hat. Also das ist etwas, worauf wir ganz, ganz doll schauen und schauen müssen.
Dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Welche Naturschutz- und Artenschutz-Projekte und Programme können wir gezielt umsetzen, um vielleicht Pandemien zu verhindern, ist wahrscheinlich ein bisschen zu krass gesagt, aber das irgendwie einzudämmen, das alles besser zu verstehen, das so ein bisschen
Ich würde schon sagen, dass wir mit den Naturschutzprojekten Pandemien wirklich verhindern, weil wir verhindern die Pandemie, bevor sie überhaupt entsteht.
Ja.
Also die Natur oder der Wald oder das Ökosystem, wie es existiert, ist wirklich eine Art Bollwerk. Dadurch, dass wir sie zerstören oder verändern, dadurch entstehen ja erst Übersprünge und diese Spillover. Sprich, wenn man Pandemien verhindern will, bevor sie überhaupt entstehen, dann sollte man das durch Naturschutz machen.
Mhm.
Vor allem wichtig hier ist natürlich dann auch nicht nur die einzelnen Schutzgebiete, sondern Schutzgebietsnetzwerke, die Verbindung und auch der nachhaltige Umgang außerhalb von Schutzgebieten, also nachhaltige Landwirtschaft. Nicht nur Schutzgebiete werden unsere Gesundheit schützen, sondern halt eben der nachhaltige Nutzen von Flächen, sei es jetzt Landwirtschaft ohne Pestizide oder sei es die Verbindung von bestimmten Gebieten über Wildtierkorridore, dass die Tiere da auch sich bewegen können, etc.
Also da muss ich ganz, ganz, ganz viel tun. Was sind denn so politische Maßnahmen, die man vielleicht mal anschieben, fordern könnte, damit das alles ein bisschen weiter vorangeht?
Super wichtig ist überhaupt die Anerkennung, dass Pandemieprävention halt eben auch den Naturschutz beinhaltet. Es bringt nichts, dass wir sagen, wir bauen jetzt alle natürlichen Ressourcen ab und greifen da ein und stecken ganz viel Geld in Pandemieprävention, sprich in Entwicklung von Impfstoffen etc., weil das wird viel teurer unterm Strich. Es wäre viel günstiger, eben Naturschutz zu finanzieren und solche Projekte wie, was ich gerade erklärt habe, über die Surveillance, weil das kostet natürlich auch Geld, aber letztendlich wäre das viel, viel günstiger als das, was es kostet, nachdem eine Epidemie oder eine Pandemie überhaupt entstanden ist, da sozusagen die Scherben wieder aufzukehren.
Was sind denn so Sachen, die man vielleicht, wir haben es jetzt gehört, wir können uns, glaube ich, alle noch sehr gut eben an die Covid-Zeit zurückerinnern. Wir haben jetzt die anderen Krankheiten noch gehört, die auch alle sehr präsent sind. Was können wir denn jetzt vielleicht auch im Einzelnen machen? Gibt es da irgendwas, was wir in die Richtung machen können, um One Health zu unterstützen und vielleicht eine Pandemie zu verhindern? Ist vielleicht ein bisschen, jetzt wirklich mal wirklich zu groß gesagt in dem Zusammenhang.
Ich glaube, man kann fast alles aus einer One Health-Perspektive sehen. Zum Beispiel unsere Ernährung. Es ist oft tatsächlich so, dass die Sachen, die gesund für mich sind, auch gesund für meine Umwelt sind. Wenn man jetzt überlegt, sei es Bio, sei es weniger tierische Produkte etc. Aus einer One Health-Linse gesehen. Prinzipiell einen gesunden Umgang mit unserer Natur, mit unserer Umwelt, mit Tieren. Man muss einfach wissen, Wildtiere sind Wildtiere. Man sollte vielleicht nicht jedes Wildtier streicheln oder sogar haben, besitzen wollen. Der weltweite Handel mit Tieren hat natürlich auch nicht nur einen Einfluss auf die Arten selber, sondern mit den Tieren werden halt oft auch die Erreger hin und her geschickt um die Welt rum. Viele sind Wildfänger. Ich glaube, das ist zum Glück in Europa nicht so ein riesengroßes Problem wie in anderen Ländern. Mhm. Bei Reptilien vielleicht schon.
Gut, dann machen wir jetzt mal was ganz, ganz Wildes. Wir gehen jetzt davon aus, dass ab heute nehmen wir One Health richtig ernst. Ja, wir verstehen das, wir müssen es eindämmen, wir müssen Naturschutz betreiben. Jetzt mal die Welt in 20 Jahren, wie könnte sie dann aussehen?
Oh, wunderbar. Also wenn wir One Health richtig ernst nehmen würden, dann würde die Welt sehr schnell, sofort damit aufhören, die Umwelt weiter so zu zerstören, zu behandeln, auszubeuten, wie sie es tut. Wenn wir wirklich in unsere Gesundheit investieren wollen, würden wir in den Naturschutz investieren. Ich glaube, das ist vielen Leuten immer noch nicht ganz klar. Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit ist ein bisschen klarer. Es wird auch immer mehr erwähnt und erzählt und Menschen ist bewusst, dass durch Hitzewellen Menschen sterben, durch Dürren Menschen sterben. Aber genauso wird es sein mit Umweltzerstörung und Gesundheit. Wir werden Fluchtursachen haben, die mit Gesundheit zu tun haben, dass in bestimmten Gegenden die Umwelt sich so stark verändert.
Naja gut, aber das ist ja dieses Überflutungen, da gibt es dann auch wieder mehr Infektionskrankheiten und solche Sachen. Also es ist ja, wir sehen ja schon Sachen immer mal wieder und dann genau gibt es Fluchtbewegungen, weil wenn im überschwemmten Gebiet keine Hygiene stattfinden kann.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, wenn das anerkannt wird, dass Umweltschutz auch Gesundheitsschutz ist und Investitionen in unsere Gesundheit, dann würden wir weltweit deutlich mehr davon sehen.
Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das, dass dieses Verständnis ankommt? Was glaubst du, wenn du dir jetzt eine Kampagne malen dürftest? Was würde darauf stehen?
Erzähl es allen. Ja, gute Frage. Das fängt bei jedem selber an. Breath the word.
Ist, glaube ich, das perfekte Schlusswort. Nehmt diesen Podcast und verteilt ihn sehr, sehr gerne. Schickt ihn rum. Ich verlinke euch ganz, ganz vieles Infomaterial. Wir haben super tolle Seiten dazu, auch direkt zu unseren Projekten, wo wir es alles nochmal erklären und alles auch nochmal mit Bildern. Da seht ihr auch den Frederik nochmal mit Bildern vertreten. Schaut euch das sehr gerne an. Dr. Mai Hokan, vielen, vielen lieben Dank. Unsere One Health Expertin beim WWF Deutschland. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, dann gerne in die Spotify-Kommentare oder per Mail an podcast@wwf.de. Ich bin Aileen Wegner, das ist der WWF-Podcast Living Planet und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Ciao!